Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, den wir feiern können. Dass du ein realer Gott bist und dass du jetzt da bist. Und ich bitte dich, dass du einfach die Predigt brauchst, um zu jedem Einzelnen von uns zu reden. Ich bitte dich, dass du uns begegnest, dass wir dein Angesicht sehen können. Danke, dass du es liebst, uns zu begegnen. Dass du diese Chance heute gerne nutzt, um uns ein Stückchen mehr von dir zu zeigen. Also zur Korrektur, der Psalm 42 und 43, der gehört ein Stück weit zusammen. Und ich habe auch vor, nachher dann aufzuhören. Also für alle, die schon Angst hatten, dass ich dann gerade noch weitermache bis Psalm 100 oder so, ihr könnt euch auf den Mittag freuen. Viele Ausleger sagen, dass die zusammengehört, weil es wie so ein Chorus hat, der sich immer wieder wiederholt und auch im Psalm 43 wie nochmal kommt. Und darum habe ich entschieden, zum den wie mit reinzunehmen, der Vollständigkeit halber, oder wie man dem auch immer sagen will. Und ich möchte euch den nicht einfach vorlesen, sondern ich möchte mit euch zusammen lesen. Alle schon Angst gehabt? Nein. Und zwar möchte ich das speziell machen und ich bitte euch dazu, nochmal aufzustehen. Für alle, die noch müde sind, das ist jetzt gerade nochmal eine Chance, um ein bisschen durchschütteln und so. Und jetzt machen wir es so, dass wir da in der Mitte etwa halbieren. Die, die genau in der Mitte sind, können selber entscheiden, welche Richtung das geht. Und ich habe es aufgeteilt. Ich habe immer eine Folie, wo der Titel oben drauf weiss ist und eine, wo oben drauf einfach grün ist. Und dann fangen wir da die weisse Hälfte zuerst zusammen, die rechte Hälfte und die weisse Hälfte lesen. Und nachher der zweite Teil kommt dann wieder von der grünen Seite und tun wir so hin und her. Und den letzten Teil tun wir alle miteinander lesen. Es steht dann oben drauf alle, also das werden wir schon schaffen. Genau, also wir fangen rechts an. Eine Unterweisung der Korachiter vorzusingen. Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Daran will ich denken und ausschütten mein Herz bei mir selbst, wie ich ein Herzog in großer Schar mit ihnen zu wallen zum Hause Gottes, mit Frohlocken und Danken in der Schar derer, die da feiern. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er mir hilft mit seinem Angesicht. Mein Gott, betrübt ist meine Seele in mir. Darum gedenke ich an dich im Lande am Jordan und Hermon vom Berge Missa. Deine Fluten rauschen daher und eine Tiefe ruft die andere. Alle deine Wasserwogen und Wellen gehen über mich. Am Tag sendet der Herr meine Güte und des Nachts singe ich ihm und bete zu dem Gott meines Lebens. Ich sage zu Gott, meinem Fels, warum hast du mich vergessen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn meine Feinde mich drängen? Es ist wie Mord in meinen Gebeinen, wenn mich meine Feinde schmähen und täglich zu mir sagen, wo ist nun dein Gott? Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Schaffe mir Recht, Gott, und führe meine Sache wieder das treulose Volk und errette mich von den falschen und bösen Leuten. Denn du bist der Gott meiner Stärke. Warum hast du mich verstoßen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn meine Feinde mich drängt? Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung, dass ich hineingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott. Und jetzt noch alle miteinander. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Danke vielmals, ihr dürft hier dran sitzen, dass ihr das Experiment mit mir gemacht habt. Es ist so wichtig, dass wir mit dem Psalm auch ein bisschen schon ein bisschen drin haben. Und darum habe ich gemerkt, es ist wichtig, dass wir den miteinander lesen. Meistens, wenn ich zuhören muss, dann habe ich die Hälfte mitbekommen. Und wenn ich mitlesen muss, dann bin ich ein bisschen näher dran. Und heute geht es eigentlich immer ein bisschen um zwei Sachen. Es geht um die Sehnsucht nach Gott, die in dem Psalm so stark drin ist. Die Sehnsucht nach Gottes Nähe und dem Frust, den er erlebt, weil er eben das nicht erlebt. Und es sind immer so zwei Elemente. Auf der einen Seite ist es die Auslöser. Und die Auslöser, was löst in uns so Sehnsucht aus? Die Sehnsucht, um eben dem Gott zu begegnen. Die Sehnsucht, um sein Angesicht zu suchen. Und das andere ist, wie reagieren wir darauf? Und ich glaube, wenn wir nur schon die zwei Fragen mitnehmen können von heute, dann haben wir schon entscheidende Fragen für unser Leben mitgenommen. Überall dort, wo wir herausgefordert sind, mal zu schauen, was ist überhaupt der Auslöser von dem, was jetzt gerade in mir abgeht? Und dann aber bewusst zu entscheiden, wie reagiere ich auf das? Und der Psalm, der hat ganz viele hilfreiche Teile dabei, die uns helfen, auch gut zu reagieren, auch in herausfordernden Situationen. Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser. Ich brauche auch ein bisschen Wasser da. So schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Ich glaube, in all dem Innen, in all den Sehnsucht, die wir in unserem Leben haben, und ich glaube, jeder hat irgendwo Sehnsucht. Es zieht uns alle irgendwo an. In all dem ist es wichtig, dass wir lernen, dass es gut ist, dass wir Sehnsucht haben. Vielleicht nicht jede Sehnsucht führt uns an den richtigen Ort, aber es ist wichtig, auf die Sehnsucht zu hören, die ernst zu nehmen. Oder eben auch den Schrei von unserer Seele auch wieder mal ernst zu nehmen. Nicht immer ist es ein Schrei von unserer Seele. Die Bibel ist voll mit so Zuständen von der Seele. Also ganz viele Emotionen spielen sich bei uns in der Seele ab. Und ich habe ein bisschen nachgeschaut und es hat wirklich fast jede Emotion drin. Es hat Angst drin. Die Seele kann matt sein, sie kann verzagen. Sie kann willig sein, sie kann trauern, sie kann erschrocken sein, fröhlich sein, erquickt sein, still sein, sie kann loben und sie kann zufrieden sein. Und vermutlich kann ich die Hälfte auslassen, oder es hat noch einige Sachen, wo mir fehlen. Und das ist auch nicht der Punkt. Aber wie zu merken, hey, die Seele, da geht so viel ab. Und sehr vieles davon ist gut. Aber sehr vieles muss auch nicht so bleiben, wie es ist. Und er geht da in diesem Psalm geht er wie einen Weg, einen Prozess durch, wie er auch in diesen herausfordernden Situationen mit der Seele und mit Gott einen Weg geht. Und es ist wichtig, dass wir unterscheiden lernen, um was geht es denn. Auf der einen Seite haben wir im ersten Teil das Bild vom Hirsch und die Sehnsucht von unserem Herz nach Gott. Ich behaupte, jeder Mensch hat die Sehnsucht nach Gott. Jeder Mensch sehnt sich danach, Gott können zu begegnen. Aber nicht jeder Mensch sucht bei Gott. Jeder Mensch hat die Sehnsucht nach Ewigkeit, ewig zu leben, sich irgendwie zu verewigen, sich ein Stück weit durch das zu verherrlichen. Aber die Ewigkeit hat Gott in uns hineingelegt. Ich komme später nochmal auf das zurück. Aber das andere, was wir da drin auch sehen, ist, dass es auch ein Umfeld gibt, das auch einen Einfluss auf unsere Seele hat. Die Finden, die um den Psalmschreiber herum sind, die bedrängen ihn, sie klagen ihn an, sie verspotten ihn. Ja, wo ist denn jetzt dein Gott? Täglich, sagen sie es ihm. Je nach Übersetzung heisst es sogar mehrmals täglich. Also es ist nicht einfach so einmal im Jahr kommt einer und sagt so, du, was ist eigentlich mit deinem Gott? Und so, den gibt es doch gar nicht. Sondern täglich kommt irgendeiner und sagt, hey, wo ist dein Gott? Den gibt es doch gar nicht. Was willst du überhaupt mit so einem Gott? Ich sehe den nicht. Und schau das Leiden an, wo du drin bist. Die Herausforderung, wo du drin bist. Da soll es einen Gott geben. Ich glaube, jeder von uns kennt so herausfordernde Situationen. Manchmal sind es wirklich Leute um uns herum. Manchmal sind es Gedanken, die kommen, wo auch der Feind einfach uns irgendwie mit negativen Gedanken wegbringen von Gott. Und es ist wichtig, dass man das unterscheidet. Auf der einen Seite hat Gott unsere Sehnsucht nach ihm in unser Herz hineingelegt. Und auf der anderen Seite gibt es Umstände, die uns eben auch zu diesem Herzensschrei führen. Die Frage ist, wo suchen wir nach dem Gott? Und das ist genau der nächste Punkt, wo er sagt, daran will ich denken und ausschütten mein Herz bei mir selbst, wie ich ein Herzog in großer Schar mit ihnen zu wallen zum Hause Gottes mit Frohlocken und Danken in der Schar derer, die da feiern. Mega altdeutsch und man muss ein bisschen verdauen zuerst. Aber schlussendlich geht es darum, er gibt dem ganzen Raum zuerst mal. Er tut einfach nicht seine Seele auf die Seite und alles, was irgendwie da so abgeht. Und er Er erinnert sich daran, dass er vor Gott gekommen ist. Und er weiß, wo dass seine Seele schon mal, der Durst schon mal gestillt worden ist. Nämlich dort, wo er vor das Angesicht von Gott gekommen ist, wo er in den Tempel hätte gehen können. Wo er mit den anderen Pilgern auf Jerusalem eingezogen ist und dem Gott begegnet ist. Aber ganz viele Leute auf dieser Welt wissen gar nicht, dass sie bei dem Gott suchen können. Und darum erleben wir so viele verschiedene Wege, wie Menschen die Sehnsucht ausdrücken. Probieren, die Sehnsucht zu stillen. Ob es jetzt durch Arbeit ist, durch Hobbys, in der Sexualität, durch Beziehungen, durch Leistung, durch Sport oder ganz viele andere Sachen. Es ist immer ein Ausdruck von einer Sehnsucht, von einer Leere in uns drin, wo mich gefüllt werden. Die Frage ist, kennen wir den Ort, wo wir wirklich eine Erfüllung von dieser Sehnsucht bekommen können? Und ein Punkt, den ich vorher noch vergessen habe, ist, ich glaube, wir müssen wirklich lernen, anzuhören auf unsere Seele. Ich habe mir so überlegt in der Vorbereitung, weiss ich, wie es meiner Seele geht? Wie weiss ich das? Ich habe keine Antwort. Also, da müssen wir, glaube ich, alle ein bisschen auf den Weg gehen. Aber es ist so wichtig, dass wir lernen, anzuhören. Bei mir ist es so, wenn es mal ein bisschen unruhig wird, dann knall ich einen Film rein und dann ist es wieder gut. Ich glaube nicht, dass das der Weg ist, wie Gott möchte, dass ich auf meine Seele höre. Aber das ist so ein Muster bei mir. Da bin ich ein bisschen dran und so. Und ich glaube, jeder hat so ein bisschen seine Muster, wo er die Sachen ein bisschen auf die Seite schiebt. Es geht nicht darum, zu sagen, ist es jetzt gut, einen Film zu schauen oder nicht, oder was auch immer wir machen. Sondern es geht darum, dass wir ganz bewusst lernen, anzuhören. Und dort, wo wir anfangen, anzuhören, dort lernen wir auch, oder können wir lernen, unterscheiden, von wo kommt das überhaupt. Ist das wirklich eine Sehnsucht, die Gott in mich hineingelegt hat? Ist das einfach das, was irgendwie so das Umfeld um mich herum in mir macht und mit mir macht, in mir auslöst? Es ist so wichtig, dass wir lernen, anzuhören. Es ist aber auch eine Herausforderung, gerade in dieser Welt, wo so viel los ist, wo immer Action ist, ist es schwierig, um wirklich anzuhören. Und da kommt etwas, wo wir noch ein, zweimal hören heute. Er spricht zu seiner Seele. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er mir hilft mit seinem Angesicht. Unsere Seele braucht Zuspruch, gerade in diesen herausfordernden Zeiten. Und was er da macht, ist, er spricht der Seele Wort und Hoffnung zu. Gerade in herausfordernden Zeiten brauchen wir die Worte, die wir in der Bibel finden, die Worte, die Gott uns zuspricht. Und eben nicht das, was alles noch um uns herum gesagt wird, was man alles auch noch könnte glauben oder könnte gesagt werden. Und unsere Seele muss das auch hören. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass diese Stelle dreimal erwähnt wird in diesen zwei Psalmen, dass die immer wiederholt wird. Dass unsere Seele das vielleicht mehr als einmal hören muss, wie es wirklich angekommen ist. Und da merken wir jetzt in dem ersten Teil bis zu dem Abschnitt, ist es wie so ein bisschen einfach mal Raum geben, all dem, wo abgeht. Ja, meine Seele ist mega unruhig, sie schreit nach Gott, sie ist betrübt. Mein Umfeld ist irgendwie schlecht, ich bin ja, mich umgeben von Finden. Und ich sehne mich nach Gott. Und was dann passiert, ist, dass er einen Perspektivenwechsel macht. Er fängt an, seinen Blick weg von sich selber auf Gott zu richten. Das heisst nicht, dass er einfach das Zeug auf die Seite tut, sondern er fängt an, in Kommunikation mit Gott zu kommen. Er fängt an, mit Gott über das zu reden. Er ist total ehrlich. Mein Gott, betrübt ist meine Seele mir, darum gedenke ich an dich im Lande am Jordan und Hermann und Berge Misa. Das verschiedene Erwähnungen da vom Land, da zeigt sich ein bisschen, wie weit er weg ist. Das ist nichts, was jetzt irgendwie gerade um die Ecke ist bei Jerusalem. Man geht davon aus, dass er irgendwo unterfinden war, dass er irgendwie verschleppt war sogar. Und darum wirklich auch eine grosse räumliche Trennung erlebt hat. Deine Fluten rauschen daher und eine Tiefe ruft die andere. Alle deine Wasserwogen und Wellen gehen über mich. Und da merkt man, er kommt zu Gott, weil er weiß, Gott ist meine einzige Rettung in all dem hin. Er ist der, der mir hilft. Aber er ist ehrlich vor ihm. Er hat das Gefühl, Gott, hey, es ist wie so eine Flut, die über mich runterrennt. Wieso passiert das Ganze? Er versteht es nicht. Er hat Fragen, warum ist meine Seele so betrübt? Und er fängt an, den Kontakt zu Gott zu suchen. Ehrlich, aber Fokus auf Gott. Und in all dem innen ist immer wieder, das wiederholt sich immer wieder, dass er anfängt, in die Worte hineingehen. Dass er anfängt, die Worte aussprechen, obwohl da Fragen rum sind. Am Tage sendet der Herr seine Güte und des Nachts singe ich ihm und bete zu dem Gott meines Lebens. Vorher hat er gerade noch davon geredet, dass die Wellen und Wassermassen über ihn einbrechen. Und gleichzeitig sagt er, hey, Gott sendet mir seine Güte. Gott ist und bleibt gut. Und ich singe ihm in der Nacht und bete zu ihm. Das ist auch ein Stück weit seine Reaktion. Er singt ihm zu und betet zu ihm. Er geht in Kontakt mit Gott. Aber gleichzeitig sind und bleiben die Fragen. Ich sage zu Gott, meinem Fels, warum hast du mich vergessen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich drängt? Es ist wie Mord in meinen Gebeinen, wenn ich meine Feinde schmähen und täglich zu mir sagen, wo ist nun dein Gott? Da hat er wieder zwei so Aussagen, so ein bisschen versteckt hin, wo er sagt, ich sage zu meinem Gott, meinem Fels. Und erst dann kommt das, warum hast du mich vergessen? Warum? Er bleibt wie auf dieser Grundlage, er weiß, Gott ist mein Fels. Es fühlt sich momentan alles andere als felsig an. Im Sinn von, dass er meine Basis ist und mein Halt ist. Und trotzdem tut er das wie grundlegend deklarieren in diesem Gebet und sagt, Gott, du bist mein Fels, aber warum? Ich verstehe es nicht. Er ist ehrlich zu ihm und das ist auch gut so. Und trotzdem bleibt er bei den Worten. Und obendrein im ersten Vers da steht, ich bete zu dem Gott meines Lebens. Und unten dran kommt die ganze Dings mit, es ist wie Mord, wenn die finden, auf mich einredet und mich schmäht und täglich zu mir sagen, wo ist denn jetzt dein Gott? Ja, was gilt denn jetzt in dieser Situation? Geht es um Leben oder geht es um Tod? Und ich glaube, etwas ganz Wichtiges in dem Sinne ist, er unterscheidet da, was kommt von wo. Das Leiden, der Schmerz, die Anfechtung, die kommt nicht von Gott, die kommt von den Menschen um ihn herum und vom Feind, wo ihn möchte zermürben. Und Gott ist sein Leben, von ihm kommt das Leben. Und er erlebt auch eine Spannung. Auf der einen Seite hat er den Gott vom Leben, er fühlt sich dem so fern. Aber er entscheidet sich in dem, dass er das auch sagt. Gott, du bist mein Leben. Und das ist nicht von dir. Ich verstehe es nicht. Und er sagt da, warum hast du mich vergessen? Ich glaube nicht, dass Gott ihn vergessen hat. Aber er nimmt es definitiv so wahr. Er erlebt es genauso. Er fühlt sich fern und vergessen von Gott. Und darum ist es so wichtig, dass wir eben auch bei diesen Fakten bleiben, die wir über Gott wissen, die uns auch die Bibel über Gott sagt. Wir dürfen die ehrlichen Fragen stellen. Wir dürfen die Zweifel anbringen. Aber es ist wichtig, dass wir auch zurückkommen zu dieser Wort, wo Gott uns gegeben hat in der Bibel. Und eine Möglichkeit von dem kann sein, dass man zu seiner Seele redet und sagt, was betrübst du dich, meine Seele? Und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott. Denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Er spricht seiner Seele nochmal Wort und Hoffnung zu. Ich glaube, unsere Seele ist ein bisschen langsamer wie unser Verstand in diesem Moment. All die Emotionen und alles, was in uns hinein abgeht, das muss man irgendwie verarbeiten. Das muss man irgendwie mal ein bisschen sortieren und handeln können. Und genau darum ist es so wichtig, dass wir auch ein bisschen geduldig sind mit unserer Seele. Die macht doch, glaube ich, echt viel durch. Gerade in schwierigen Situationen. Und gerade dann, wenn wir uns fernfühlen von Gott. Oder dann, wenn wir angefochten sind. Wenn Leute uns anmachen, blöd und verurteilen, weil wir an dem Gott festheben, wo man nicht einmal sieht. Darum glaube ich, ist es gut, wenn wir es vielleicht auch ein- oder zweimal oder vielleicht auch noch mehr einfach unserer Seele immer wieder zusprechen. Und jetzt kommen wir in den dritten Abschnitt, den dritten Teil, wo es wieder ein bisschen eine Veränderung von der Perspektive gibt. Wie reagieren wir darauf, wenn Finder auf uns kommen und uns anklagen und sagen, wo ist denn dein Gott? Das ist eine Frage. Er könnte sagen, ja weißt du, mein Gott ist Israel, der ist dort im Tempel. Und dort schaut er für Gerechtigkeit. Bringt ihm nichts. Er könnte irgendwelche Erklärungen bringen. Aber ich glaube nicht, dass das auch das Ziel von Gott ist, dass er muss Gott rechtfertigen in dem Sinne. Sondern er macht ganz bewusst die Entscheidung und sagt, Gott, kämpf du für mich. Er weiss, ich bin total schwach in dem Sinne. Ich bin nicht der, der meine Finden verurteilen muss. Sondern Gott soll das machen. Und das Gute bei Gott ist, er will nicht, dass sie verurteilt werden, sondern er will, dass alle Menschen gerettet werden, dass alle Menschen noch umkehren zu ihm und sich ihm zuwenden können. Schaffe mir Recht, Gott, und führe meine Sache wieder das treulose Volk und errette mich von den falschen und bösen Leuten. Denn du bist der Gott meiner Stärke. Warum hast du mich verstoßen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn meine Feinde mich drängen? Die Frage ist immer noch die gleiche. Er hat noch keine Antwort. Und trotzdem entscheidet er sich, an den Worten festzuheben. Wie viel Mal neigen wir dazu, um uns immer rechtfertigen? Zum Gott rechtfertigen? Ist es wirklich unsere Aufgabe, zum Gott rechtfertigen vor den Menschen? Ich glaube nicht, dass es unsere Aufgabe ist, sondern ihn zu bezeugen, was er tun hat, was er für grosse Taten tut und was für eine Hoffnung er hat für uns. Darum glaube ich, ist es gut, einfach die Sachen bei Gott abzuladen und ihn zu bitten, dass er da für Gerechtigkeit sorgt. Und er ist gerecht. Da kommt das Gebet ihnen. Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung. Die Sehnsucht kommt da wieder neu zum Ausdruck. Er kommt wieder zurück zu dem Punkt und sagt, Gott, ich möchte zu dir kommen. Ich möchte in deinen Tempel gehen. Ich möchte dich anbeten, dass ich hineingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist und dir Gott auf der Harfe danke, mein Gott. Sende dein Licht und deine Wahrheit. Das ist ein Bild dafür. Er hat eine riesige Pilgerreise vor sich, wenn er müsste zum Tempel gehen. Und im Licht gehen, am Tag gehen, ist bedeutend sicherer als in der Nacht ihr mit sie. Und er wünscht sich, dass er mit Gottes Wort, mit seiner Sicherheit, mit seinem Licht, kann zurückgeleitet werden. Zurückkommen zum Tempel von Gott. Zurück ins Angesicht von Gott, wie er es auch schon erlebt hat. Ich glaube, in dem Sinne stellt sich wie ein Gebet, das auch mir für uns wichtig ist. Zeig du mir den Weg, führ du mich den Weg zu dir. Ich könnte euch jetzt irgendeine Punkt-zu-Punkt-Anleitung geben, wie dass ihr jetzt wieder könnt vor Gottes Angesicht kommen. Aber ich glaube, dass es nicht ganz so simpel ist, weil jeder Mensch von uns ist individuell und hat andere Zugänge zu Gott. Das ist auch gut so. Es ist gut so, dass wir verschiedene Zugänge zu Gott haben. Weil wir sind ja auch verschieden gemacht. Und das soll dann auch einem mehr entsprechen. Und darum ist es so wichtig, dass wir das Gebet auch für uns aufnehmen. Gott, zeig du mir den Weg zu dir. Führ du mich zu dir. Bist du mein Licht? Bist du meine Wahrheit? Und er deklariert in dem Sinne auch, woher seine Freude kommt. Momentan ist er betrübt, er ist traurig, er ist zu Tode betrübt, wie er es zum Teil sagt. Aber er sagt, Gott, bei dir finde ich Wort, bei dir finde ich Freude, Wort auch, bei dir finde ich Freude. Ich möchte zu dem Gott von der Freude kommen und ihm danken. Ich glaube, dass es gut ist, wenn wir manchmal auch unsere Psalmen schreiben. Ich glaube, der Adrian hat es auch schon gesagt, dass es manchmal einfach gut ist, das aufzuschreiben, was wir erleben. Die Fragen aufzuschreiben, die Worte zu deklarieren, die in dem Sinne wichtig sind für uns. Und ganz oft erleben wir, wie Gott eingreift, aber vergessen zu danken. Weil show must go on. Die Arbeit ruft. Man muss irgendwo auch wieder weitergehen. Und so viel Mal sind wir herausgefordert, um einfach mal kurz innezuhalten und sagen, Gott, danke. Danke, dass du mich aus dem rausgeholt hast. Dass wir unseren Psalm schreiben, aber unseren Psalm fertig schreiben. So viel Mal sind wir beim Bitten und kommen nicht mehr zum Danken, weil er vielleicht schon das Nächste wartet. Ich glaube, das wird Gott wie nicht gerecht, wenn wir das wie auslösen. Ich glaube, das ist auch nicht Gottes Idee von all dem. Es geht ihm um Beziehung. Und in Beziehung, da geht es eben darum, in Herausforderungen zusammenzuziehen, aber auch in Freude zusammenzuziehen, ihn zu suchen, wenn es uns schlecht geht, sowie auch ihn zu suchen, wenn wir erleben, wie er eingreift in unserem Leben. Und wir kommen nochmal zurück zu dem letzten Teil, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Dreimal seid ihr da drin. Ich glaube, dann sollten wir es mindestens auch dreimal sagen, wenn wir merken, wie unsere Seele Zuspruch braucht. Wenn wir merken, wie sie unruhig wird. Sie zu ermutigen und sagen, heb fest an Gott. Ich werde ihm noch danken. Wir haben mindestens die ewige Hoffnung im Himmel. Aber ich bin überzeugt, dass es nicht die meisten Sachen nicht bis im Himmel wartet, sondern dass Gott schon früher noch möchte uns Hoffnung geben, schon möchte Veränderung schenken in unseren Situationen. Die Frage ist, haben wir Zeiten in unserem Alltag hinein, wo unsere Seele eben genau in die Ruhe reinkommen kann, wo wir einfach mal können, das wie in unsere Seele hineinsinken lassen. Also wenn ich so zwischen 3-4 Terminen bin und zwischen ihnen so Seele bis ruhig und weiter geht's, dann habe ich eher mein Gefühl, ist es nicht ganz das, was denkt ist in dem hinein. Ich glaube, dass es darum geht, dass man mal durchschnauft, mal zur Ruhe kommt und sagt, okay, Seele, durchschnaufen, so wie ich jetzt gerade durchschnaufen. Und einfach dann das zusprechen. Zeit nehmen, dass das wie ankommen kann bei der Seele. Ich bin mega herausgefordert. Ich bin mehr so der, der Action braucht und so. Aber ich glaube, das ist auch ein Schlüssel, dass wir lernen, die Zeit zu nehmen. Ob das dann heisst, auf den Berg raufzulaufen und dort ein bisschen zur Ruhe zu kommen oder einfach irgendwo sich in einem Kämmerchen eingeschliessen, das ist dann wieder für jeden individuell. Aber die Art zu suchen und zu finden, wo wir können zur Ruhe kommen und wo auch unsere Seele kann zur Ruhe kommen, wo wir genau das können zusprechen, die Worte und die Hoffnung und wo das eben auch Zeit hat, um es anzukommen. In all dem hinein hat es verschiedene Punkte und etwas, was in dem hinein mega zentral ist, in dem ganzen Psalm oder in den zwei Psalmen ist, dass er die räumliche Trennung hat von Gott. Er ist weit weg von Gott und das ist nicht nur weg vom Tempel, sondern weg von Gott. Weg von Gottes Angesicht. So erlebt er es auch. Und das ist die gute Botschaft für heute, für uns. Durch Jesus hat sich das verändert. Wir müssen nicht mehr zum Tempel auf Jerusalem gehen, dass wir Gott begegnen können. Wir müssen nicht mehr eine Pilgerreise auf uns nehmen, dass wir den Gott erleben können. Jesus ist auf die Welt gekommen und hat all unsere Schuld und alles, was uns trennt von Gott, hat er auf sich genommen. Und wo Jesus am Kreuz gestorben ist, ist der Vorhang zerbrochen, wo eben genau der Zugang ins Allerheiligste, in die Gegenwart von Gott im Tempel, wie versperrt hat. Jesus sagt, dass er uns den Heiligen Geist gibt, wenn wir unser Leben ihm anvertrauen. Und dass wir durch ihn Zugang zu dem Gott haben. Er redet sogar davon, dass wir der Tempel sind vom Heiligen Geist. Also das Bild da vom Tempel, wo er hinpilgern muss, das kommt ganz eine neue Bedeutung über, weil Gott sagt, ihr seid jetzt der Tempel. Das heisst so viel wie, mich kann nichts mehr trennen von dem Gott und dass ich ihm begegnen kann. Weil er lebt in mir. Aber es hat gleich noch zwei Punkte, die mir wichtig geworden sind, wo wir trotz dieser Möglichkeit, überall, wo wir sind, immer zu Gott kommen können. Trotzdem, glaube ich, gibt es wie Punkte, die uns hindern oder wie eine Trennung für uns sind von Gott. Das eine ist, wenn du dein Leben noch nicht Jesus anvertraut hast, dann ist deine Schuld, deine Sünde wie eine Mauer zwischen dir und Gott. Und es kommt dir vor, wie so eine Distanz, die jetzt der hier in dem Psalm beschreibt. Du denkst, der Gott ist so weit weg. Damals hat es geheissen, wochenlange Reise. Heute heisst es, es ist eine Entscheidung und ein Gebet entfernt, dass die Mauer eingerissen werden kann. Und wenn du die Entscheidung noch nicht getroffen hast, dann möchte ich dich heute einladen, dass du die Entscheidung kannst treffen kannst, dass du Jesus annimmst als deinen Erlöser und Befreier. Sagst Jesus, es tut mir leid für all die Schuld, die ich auf mich geladen habe. Alles, was mich trennt von dir, das bringe ich dir. Und ich bitte dich, ich lade dich ein, dass du in mein Leben hineinkommst. du sollst jetzt mein Erlöser und mein Herr sein. Ich möchte dir nachfolgen. Und wenn du das noch nie gemacht hast und heute machen möchtest, dann ermutige ich dich, um das heute wirklich auch festzumachen. Du hast nach dem Gottesdienst die Möglichkeit, dafür zum Kreuz zu kommen. Du hast Leute, die so ein Namensschild haben, die gerne bereit sind, dir auch noch Fragen zu beantworten, dich zu begleiten in diesem Schritt. Es geht nicht darum, dass du musst mit jemandem beten musst, aber ganz viel kann es einfach eine Hilfe sein. Gerade wenn vielleicht noch Sachen unklar sind. Du darfst auch gerne auf mich zukommen, wenn du diesen Schritt möchtest gehen. Ich glaube, ein anderer Punkt ist, wenn du zwar dein Leben Jesus gegeben hast, aber manchmal auf die falschen Stimmen los ist, nämlich das, was dir der Teufel einmal einreden will, oder Menschen um dich herum zum Teil. Wenn du durch das ein falsches Bild von Gott überkommst, dann kannst du dich selber trennen von Gott. Gott trennt sich nicht von dir. Er hat alles gemacht. Er hat die Trennung aufgehoben vor 2000 Jahren durch Jesus. Aber wenn du glaubst, dass jedes Mal, wenn du einen Fehler machst, dass du nicht gerade wieder kannst zu Gott kommen, dass du zuerst dich irgendwie musst heiligen und jetzt irgendwie musst ein paar gute Taten machen, damit das irgendwie wieder aufgehoben ist, dann trennst du dich selber damit von Gott. Ich habe das lange geglaubt. Ich habe lange, wenn ich irgendeinen Fehler gemacht habe, gedacht, jetzt kann ich nicht zu Gott kommen. Und ich habe gedacht, jetzt muss ich zuerst alles irgendwie wieder ein bisschen in Ordnung bringen und dann kann ich dann wieder zu Gott kommen. Das ist eine Lüge. Und ich glaube, wir sind auch, sehr viele sind in dieser Lüge gefangen, dass wir irgendwie was leisten dafür, dass wir wieder zu Gott kommen können. Ja, Jesus hat mich schon erlöst, aber jetzt gerade, so wie ich jetzt gerade war, das kann ich nicht machen. So kann ich nicht zu Gott kommen. Er fühlt sich gerade so fern an. Aber das ist nicht, weil er fern ist, sondern weil wir dieser Lüge glauben. Weil wir anfangen, dieser Lüge glauben, dass Gott mit jeder Sünde, die wir machen, einfach gerade wieder weit weg ist. Dass wieder gerade die Mauer zwischen ihnen ist. Ich sage damit nicht, dass es nicht wichtig ist, um das wieder vor Gott zu bringen. Es ist wichtig, die Sünde bei ihm zu bekennen und bei ihm abzuladen. Aber die Worte, die uns die Bibel sagt im Römer 8, ist, wir sind Kinder von Gott. Und bei Kindern ist es so wichtig, wenn sie ihren Zeichen gemacht haben, dass sie zu den Eltern kommen. Dass sie das klären. Und ich glaube, jeder, der Kind hat, der würde mir zustimmen, dass es so wichtig ist, dass Kinder eben dann kommen, wenn sie ein Zeichen gemacht haben. Weil es macht es immer nur noch schlimmer, wenn man dann irgendwie probiert, selber das irgendwie noch zurechtbügen. Und ich glaube, bei Gott ist es genau gleich. Wir machen es nicht besser, wenn wir es verheimlichen oder wenn wir nicht zu Gott kommen. Im Römer 8, 1 heisst, wer in Jesus ist, wer in Jesus ist, da gibt es keine Verurteilung mehr. Und dann kommt der Teufel, der sagt, wo ist denn dein Gott? Ich sehe ihn gar nicht. Wenn du so lebst, gibt es da wirklich einen Gott? Das kann doch gar nicht sein. Wie reagierst du auf das? Und ich glaube, da ist es wichtig, dass wir eben Hoffnung und Wort uns zusprechen, unserer Seele zusprechen. Sagen, nein, die Bibel sagt ganz klar, ich bin ein Kind von Gott. Und in Jesus werde ich nicht mehr verurteilt. Ich kann jetzt zu Gott kommen, ich kann das bereinigen und ich habe direkten Zugang zu ihm, weil er lebt in mir. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir aufhören, diesen Lügen glauben. Und wir müssen anfangen, das prüfen anhand von der Bibel. Auch Sachen, die Menschen uns sagen. Wenn die Bibel dem widerspricht, dann glaube ich nicht, dass das von Gott ist. Weil die Bibel ist Gottes Wort. Wir müssen lernen, auf ihn zu hören in all dem hinein. Und ich habe all das, was ich jetzt gesagt habe, habe ich noch zusammengefasst in 5 Punkte, die wir mitnehmen auch für die kommende Zeit. Ich glaube, zuerst geht es darum, dass wir lernen, anzuhören. Unserer Seele Raum zu geben und einfach mal das mal ein bisschen ausbreiten. Überhaupt mal zuhören. Statt es einfach irgendwie zu überdecken mit irgendwelchen Aktivitäten. In all dem hinein aber dann den Fokus auf Gott legen, statt auf die Umstände. Nicht auf die Stimmen, die alle noch sagen, ja, wo ist denn dein Gott? Komm jetzt. Sondern Gott gibt es doch gar nicht. Der verurteilt dich doch nur, der will dich gar nicht mehr sehen. Das sind alles Lügen. Die dem auf Gott zu schauen und sagen, nein, ich bin das Kind von Gott und er liebt mich. Er ist Liebe in Person und er nimmt mich an. Sprich die Worte aus. Okay, ich habe ein bisschen vorgegriffen. Sprich die Worte aus. Ich sage es lieber noch zweites Mal, ich finde es so wichtig. Bleiben wir bei diesen Worten, die Gott uns sagt in der Bibel. Kennen wir die Worte, die Gott über uns sagt? Ich glaube, es lohnt sich, um sich auf den Weg zu machen, die Worte zu entdecken. Lass Gott für dich kämpfen und danke ihm dafür. Ich glaube, es geht darum, dass wir entschlossen sind im Glauben und im Teufel widerstehen, so wie es zum Beispiel im Jakobus heisst. Aber da meine ich mehr den Punkt, dass wenn Menschen uns anklagen, wenn Menschen uns verurteilen, uns angreifen, dass wir dann dort den Kampf Gott überlassen. Weil Gottes Plan ist nicht, dass wir Rache üben da innen. Gottes Plan ist, dass sie umkehren und Vergebung durch Jesus überkommen. Und darum ist es so wichtig, dass wir den Kampf Gott kämpfen lassen. Und für die Leute einstehen, auch im Gebet. Und dass wir eben danken dafür, dass er für uns kämpft. Danken dafür, dass er den Weg schon parat gemacht hat, dass er die Mauer schon eingerissen hat durch Jesus. Dass wir direkten Zugang haben zu Gott. Und als letztes rum alles aus, was dich noch trennt von Gott. Egal, ob das ist, dass du dein Leben noch nicht Jesus gegeben hast oder ob du merkst, das sind Lügen rum. Lass nicht zu, dass all das, was Jesus dir hart erarbeitet hat, indem er sein Leben gegeben hat für dich, dass das nicht zur vollen Entfaltung kommt. Und ein Teil davon ist, dass wir in der Wahrheit bleiben. Ich glaube, es ist nicht daran, dass du jetzt all die Punkte irgendwie gerade auf einmal musst umsetzen, sondern dass du dir einen Moment Zeit nimmst, zum überlegen, wo ist mein nächster Schritt? Wo fordert mich Gott raus, um wie einen Schritt weiterzugehen? Es bringt nichts, wenn wir den übernächsten Schritt machen, aber den dazwischen verpasst und den halben umgehauen. Was ist dein nächster Schritt? Ich ermutige dich, zum diesen Schritt, zum diesen Festmachen. Um das vor Gott im Gebet zu sagen, Gott, ich möchte diesen Schritt gehen. Vielleicht hilft es auch, um es jemandem zu sagen. Zu sagen, hey, ich habe mir heute was vorgenommen. Ich habe mir vorgenommen, um in diesem Punkt weiterzukommen. Oder füreinander zu beten. Zu sagen, hey, ich bin mega herausgefordert. Ich möchte diesen Schritt gehen, aber ich weiß nicht wie. Können wir zusammen beten für das? Wir sind miteinander in all diesen Herausforderungen. Wir sind miteinander in diesen Fragen vom Leben. Aber wir sind nicht alleine in denen. Und wir können miteinander durch so Kämpfe durchgehen. Wir können einander ermutigen. Einander an die Worte erinnern, wo Gott uns zuspricht. Lass dir den ersten Schritt nicht nehmen. Ich habe den Eindruck, dass es Leute da hat, die wie noch Zweifel haben, dass Gottes Wort, dass die Bibel überhaupt kein wahr sind. Ich möchte dich herausfordern, dass du einfach mal das annimmst, was du jetzt gehört hast und einfach mal die Bibel so anschaust, als wenn sie wahr wäre. Als wenn jedes einzelne Wort wahr wäre. Und mal schaust, was passiert, wenn du dann so reagierst. Ich glaube, Gott nimmt dich ernst in dem hinein, in diesen Zweifeln, die du hast. Aber er fordert dich auch raus, um einen Schritt auf ihn zu machen. Er hat schon einen Schritt auf dich zugemacht, durch Jesus. Die Frage ist, ob du dem Schritt beantworten möchtest und einen Schritt weiter auf ihn zugehen möchtest. Ich möchte noch beten dafür, dass Gott einfach redet zu uns und dass er uns aufzeigt, was der nächste Schritt ist. Jesus, ich danke dir, dass du eine entscheidende Veränderung gebracht hast. Im Vergleich zu dem Psalmschreiber, dass wir durch dich einen direkten Zugang haben zu Gott. Dass die Sehnsucht, die wir haben, dass du dich stillen kannst. Dass die Sehnsucht, die du uns hineingelegt hast, dass wir die bei dir erfüllt bekommen können. Dass der Durst gelöscht werden kann bei dir. Und du siehst jeden einzelnen von uns, wo er jetzt gerade steht, was ihn gerade herausfordert, was für Fragen jetzt gerade jeder einzelne bewegt. Ich bitte dich, dass du redest jetzt. Dass du uns wie Klarheit schenkst, den Blick auf einen Punkt wendest, dass man wie merken darf, das ist dran, das ist der nächste Schritt. Danke, dass du uns nicht überforderst, aber herausforderst. Dass wir in Bewegung kommen, dass wir Veränderung dürfen erleben zum Guten. Und danke, dass du jetzt redest. Amen.